Der Titel heute ist Jesus ist unser Paschalamm. Und im Judentum wurde ein Paschafest oder Pessachfest gefeiert. Und dieses Wort, habe ich nachgeschaut im Internet, bedeutet so ungefähr Überschreitung und könnte vielleicht bedeuten Überschreitung der Grenze Ägyptens oder die Grenze aus der Sklaverei heraus. So könnte man dieses Wort vielleicht deuten. Auf jeden Fall ist es für die Juden eine Erinnerung an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Und es war ja nicht ganz einfach, dieses sogenannte Pascha-Fest, dieses Pascha-Mahl zuzubereiten. Es war ein Prozess. Zuerst haben sie 7 Tage lang Matzenbrot, also ungesäuertes Brot, essen müssen oder nur essen dürfen. Dann ein männliches, einjähriges, fehlerloses Jungtier von Schaf oder Ziege schlachten, mit dessen Blut die Türpfosten bestreichen. Dann musste es gebraten werden und gemeinsam vollständig muss es aufgegessen werden und das noch zusammen mit bitteren Kräutern. Und mit dem ganzen Ding mussten sie auch aufbruchbereit bekleidet sein. Es steht im 2. Mose 12 ab Vers 3. Ich lese es jetzt einfach einmal vor, weil es doch eine interessante Sache ist. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den 2 Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen. Eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Pascha für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung. Für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Also war eine ziemliche Auflage, die sie da erfüllen mussten. Aber sie haben das gemacht und es war genau gut so. Und es wurde dann jedes Jahr neu gemacht und sie haben sich eben erinnert an den Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Und genauso haben auch Jesus und seine Jünger dieses Pascha-Mahl auch gefeiert, weil es war eben dieser Tag im Jahr einfach da und dann haben sie das gemacht. Und wenn ich jetzt einmal noch lese, Markus 14 ab Vers 15, da hat Jesus seinen Jüngern noch den Auftrag gegeben, das Mahl zuzubereiten. Und er sagt hier, und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern ausgelegt und fertig. Und dort bereitet es für uns. Und die Jünger gingen hinaus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Paschamahl. Als es Abend geworden war, kommt er mit den 12. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Noch dazu, im Lukas 22 ab Vers 15, und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Pascha-Mahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Also Jesus hat hier etwas getan, das den Rahmen von dem Paschamahl schon gewaltig gesprengt hat. Ich weiß nicht, ob es so war, ich habe das einmal gelesen, dass da ein Kelch immer extra dabei gestanden ist, von dem keiner trinken durfte, weil der war für den Messias bestimmt. Ich habe es in der Bibel jetzt nicht so gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob es so war. Möglich ist es, und dass Jesus genau diesen genommen hat und hat daraus getrunken, was eigentlich für die Juden damals ein No-Go war. Aber Jesus durfte, weil er war ja der Messias. Und er hat den Juden da ein verborgenes Geheimnis offenbar gemacht. Er hat ihnen hier offenbart, dass er jetzt gekommen ist und dass er das wahre Paschalamm ist. Ja, und dass jetzt sein Leib und sein Blut geopfert wird und nicht das eines Tieres. Es heißt da in der Schrift, dass das Blut von Tieren unmöglich Sünden wegnehmen kann. Ja, es war nur bedeckt, ja, oder symbolisch, aber wirklich wegnehmen konnte es nur das Opfer Jesu, das Messias-Opfer. Und er hat ihnen gesagt, dass er dieses makellose, sündlose Lamm ist. Ja, ein Lamm, welches Gott selbst zur Opferung brachte. Nicht Menschen haben das getan, sondern Gott selbst hat es gebracht, seinen Sohn als Opferlamm, als Paschalamm, um eben die Sünde zu sühnen und seine geliebten Menschen aus der Sklaverei zu befreien. Ja, hier nicht mehr aus der Sklaverei Ägyptens, sondern aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und dieses jüdische Pessachfest war eigentlich eine Vorausschau auf Jesus und auf sein vollkommenes Opfer am Kreuz. Ja, damit hat er die Ursünde, Adams Sünde, gesöhnt und sogar aufgehoben, sagt uns die Bibel. Und das Ganze war den Israeliten damals noch total verborgen. Ich denke, wenn die Pharisäer, Schriftgelehrten oder so da anwesend gewesen wären, wie Jesus hier dieses Abendmahl mit seinen Jüngern feierte, sie wären wahrscheinlich im Dreieck gesprungen. Was erlauben Jesus sozusagen? Was macht er hier? Es geht doch nicht so, kann man nicht so sagen und bla bla bla. Aber durch dieses Sühneopfer, das hier Jesus schon angedeutet hat, dass er es ist, geschah wirklich zur Befreiung von der Macht der Sünde und natürlich dann auch von all ihren Folgen und Auswirkungen. Das muss man ja immer mit hineinnehmen, weil sonst, naja, gut, haben wir von der Sünde befreit, bla bla bla. Sieht man nichts, ändert sich nichts. Aber es ändert sich gewaltig was, weil die Sünde hat Auswirkungen und wenn die Sünde weg ist, dann verschwinden auch die Auswirkungen. Ja, und wenn wir neutestamentlich Abendmahl feiern, dann brauchen wir nicht wieder irgendwo ein Tier schlachten und dieses Ritual des alttestamentlichen Paschafests durchziehen, sondern wir haben ein neues Ritual, sag ich jetzt mal, bekommen. Ja, und wir erinnern uns auch nicht mehr an den Auszug aus Ägypten, sondern wir erinnern uns an das, was Jesus am Kreuz für uns mit seinem Opfertod getan hat. Das ist das, auf das wir jetzt schauen. Der Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Korinther 11, 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr oder erinnert ihr euch an den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, das tun wir in dem Sinn, wir schauen durch das Brechen des Brotes und das Trinken des Weines auf das Opfer am Kreuz. Wir erinnern uns daran, wir machen uns bewusst, was er getan hat. Und der Paulus schreibt hier weiter im Vers 27, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Und das ist natürlich der Vers schlechthin, der die Christen über Jahrhunderte in Verdammnis gebracht hat. Was meint hier der Paulus mit unwürdiger Art und Weise? Wenn man den ganzen Kontext liest, dann kann man es erkennen. Zum Beispiel, nehmt es nicht als Brotzeit oder als Nahrungsaufnahme und ohne irgendeine echte Wertschätzung des Opfers von Jesus und auch ohne Reue und Buße über Sünden, ja, dann ist er unwürdige Art und Weise. Was auch unwürdig ist, wenn ein Nicht-Wiedergeborener am Abendmahl teilnimmt. Einfach so, weil er gerade dabei sitzt. Ist auch unwürdig, weil ein Sünder da nicht dazu passt. Nur ein wirklich wiedergeborener Christ darf in einer würdigen Art und Weise das Abendmahl mitfeiern. Und da soll sich jeder prüfen, was hat er für eine Gesinnung. Jeder soll sich selbst prüfen, ob er wirklich im Glauben an dieses Opfer von Jesus dieses Abendmahl mitfeiert, mit einnimmt. Was hat er für eine Einstellung, was hat er für eine Haltung zu diesem Opfer von Jesus am Kreuz? Ja, weil da schauen wir hin. Und es muss ja nicht wieder irgendwas geopfert werden, wie bei den katholischen Leuten in der Heiligen Messe, da gibt es dann jetzt mehr Opferung. Und wir brauchen nichts mehr opfern, weil wir schauen auf das eine perfekte Opfer, auf das Opfer von Jesus. Das ist es, was einzig und allein zählt. Und wenn wir auf das im Glauben schauen, dann reicht es vollkommen aus. Jetzt lese ich hier weiter, 1. Korinther 11, 8, ab 28. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Und wer isst und trinkt sich selbst Gericht oder ein Urteil, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind, ich habe eingefügt, vorzeitig entschlafen. Ja, wenn man richtig im richtigen Alter jemand entschläft, ist ja okay, aber vorzeitig an irgendeiner Krankheit zu sterben, ist nicht das, was der Herr für uns vorgesehen hat. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Also wenn jemand nicht im rechten Glauben an das, was am Kreuz wirklich geschah, Abendmahl feiert, wird es für ihn nicht wirksam sein, das will er hiermit sagen. Ja, dann bleibt er halt schwach und krank und dummerweise kann der eine oder andere vorzeitig sterben müssen. Weil es nicht wirksam wird, wenn es nicht im Glauben richtig gesehen wird. Ja, wenn es für den bloß eine Brotzeit ist oder eine Nahrungsaufnahme oder ja, einfach ein Ritual, weil das haben wir ja immer schon so gemacht und das ist halt jetzt dann einfach dran, dann machen wir das mit. Das ist keine ja, richtige Beurteilung von dem, was das Abendmahl bedeutet. Das, was er hier schreibt, dass jemand schwach, krank oder vorzeitig stirbt, das ist nicht ein Gericht Gottes, weil es wäre ein Wahnsinn, wenn der Herr da jemanden gleich mit der Keule eine überzieht und der wird krank und der stirbt, weil er jetzt hier irgendwas ritualmäßig falsch gemacht hat. Nein, es ist einfach so, dass diese Unwissenheit darüber und dieser Unglaube die Wirksamkeit des Abendmahls nicht freisetzt. Der Herr hat durch dieses Abendmahl, durch dieses neutestamentliche Paschalam, da hat er Kraft reingelegt und hat es für uns eingesetzt, dass wir eben durch das Schauen auf Jesus von dieser Kraft ziehen, von dieser himmlischen Reich Gottes Kraft, die uns ja, stark und gesund erhält, damit nicht der eine oder andere vorzeitig sterben muss. Wenn dann jemand ja, in der richtigen Art und Weise dieses Abendmahl sieht und im Glauben nimmt und auch dauerhaft nimmt, dann wird er mit der Zeit immer gesünder und fitter und stärker und kann sich seines Lebens freuen in Gesundheit bis ins hohe Alter, bis der Herr sagt, ach, jetzt kommst du zu mir, oder? Ja, weil er einfach weiß, was dieses Brot bedeutet, was dieser Wein bedeutet, und welche geistliche Auswirkung es einfach hat. Und so viele gibt es, die feiern das einfach, ja, tun wir halt so, weil, ja, steht in der Bibel, machen wir mit, wenn es der Pastor anleiert. Aber du musst schon schauen, was hat das für einen tieferen Sinn. Und da gehört einfach auch dazu, dass die Menschen Befreiung, Heilung, Wiederherstellung, Segen und so weiter empfangen, weil sie eben im Glauben auf das Opfer vom Kreuz schauen. Ja, der Unglaube oder die, wie sage ich, Anteilnahmslosigkeit, die setzt keine Kraft frei. Und auch nicht, muss ich auch noch sagen, diese komische, demütige, religiöse Show, die viele dann, wenn das Abendmahl gefeiert wird, an den Tag legen. Ja, da ziehen sie alle ein wenig so den Kopf ein und so, ach, wo wissen wir, tun wir die Hände jetzt hin, so komisch bußfertig. Das ist aber nicht das, was hier der Herr vorgesehen hat, sondern er möchte, dass wir sehen, was er getan hat. Eigentlich ist es eine freudige Sache, wenn wir Anteil haben an seinem Opfer, an Fleisch und Blut des Herrn. Nicht irgendeine so eine komische, religiöse, demütige, zur Schau gestellte Art und Weise. Ich glaube, das ist auch eher unwürdig für einen richtig Gläubigen, weil ein Gläubiger, der wirklich das glaubt, was da am Kreuz geschah, der freut sich drüber, weil er weiß, es ist ja für mich geschehen. Es ist ja, der Herr ist ja für mich dort zur Sünde geworden und deshalb wurde er abgestraft und Gott hatte, das heißt, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Hab's eh schon manchmal gesagt. Völlig unverständlich für einen fleischlich denkenden Menschen. Wie kann jemand Freude haben, wenn er seinen Sohn zerschlägt und so leiden lässt am Kreuz? Aber dort war es die Sünde, die dort hängt ist, und nicht der Sohn. Ja, die Sünde war das, was Gott gesehen hat. Und deshalb hat er Freude daran. Und das sollen wir auch so sehen können. Und er schreibt hier noch 1. Korinther 11, 32, wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Ja, das ist auch noch so ein Vers, der da ja, die Leute richtig schön in eine Verdammnisschiene hineindrückt. Aber was bedeutet dieses gezüchtigt hier wirklich, wenn man aus der Sicht eines liebenden Gottes und Papas einmal anschaut? Dann ist es erstens einmal beurteilt, aber der Herr beurteilt die ganze Sache, deine Haltung zum Abendmahl und er lehrt die Seinen, dass sie es richtig verstehen und richtig machen und dann werden sie zurechtgebracht und wenn wirklich jemand in irgendeiner Sünde steckt, wird er auch von Gott geheiligt. Und dieses Bestrafen, wie hier steht, oder gezüchtigt, das dann immer so von religiösen Leuten angewandt wird, der Herr straft dich schon so, das wäre nur im äußersten Härtefall notwendig, wenn jemand ganz bewusst, wo ihn der Heilige Geist schon mehrmals zur Buße geleitet hat, nicht von seinen bösen Wegen umkehrt. Und nicht von seinem religiösen Gehabe loslässt, sondern krampfhaftes festhält und nicht von der Lüge zur Wahrheit umkehrt. Ja, dann kann schon sein, dass Strafe irgendwie auftaucht. Aber Gott braucht eigentlich nicht strafen, weil er straft sich ja selber. Der Mensch straft sich selber, weil er lehnt eigentlich Gottes Wahrheit ab und somit hängt er mehr ohne Gott in der Welt rum und die Welt ist böse. Also wird sowieso die Schwierigkeit, die der Welt herrscht, ihn irgendwo erreichen. Also Gott braucht nicht da mit dem Knüppel kommen, weil wenn er sich ein bisschen zurückzieht, weil derjenige sich von Gott zurückzieht eher, der weiß nicht, da kommen die Probleme. Die kommen automatisch. Gott braucht nicht strafen, weil es geht eh chaotisch zu rundherum. Und überhaupt, wer Gott kennt, weiß, dass er gnädig, barmherzig und sehr langmütig ist. Und wirklich geduldig mit seinen Leuten umgeht und seine Kinder immer wieder zu sich ziehen will und ja, heiligen will. Und ja, wie gesagt, wenn jemand partout das nicht will, ja, dann ist er halt ein Stück weit fern von Gott und dann kommen die Probleme von selbst und dann braucht nicht irgendwie Gott Strafe und Gericht losschicken. Aber so werden Christen im Verdammnis gebracht oder ja, sogar darin festgehalten. Ja, dass die Christen nicht ja plötzlich zu schlau werden. Die halten wir jetzt schon schön sauber in der Verdammnis. Das ist Satans Werk. Bloß weil ein paar Verse nicht richtig verstanden werden und von Satan natürlich verdreht und richtig ausgeschlachtet werden für sein Trachten, um die Christen ja, so klein mit Hut zu machen und unter Sündenbewusstsein zu halten. Eigentlich in Sklaverei zu halten. Ja, und so hat Gott damals die Israeliten schon aus Sklaverei befreit und so möchte er heute die Christen auch aus Sklaverei befreien. Ja, aus der Sklaverei des Sündenbewusstseins, der Verdammnis. Und da werden die Leute durch solche wunderbaren Verse auf dem Abendmahl drin festgehalten. Das ist doch total paradox, das ist ja furchtbar eigentlich. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus mit seinem Opfer bewirken wollte und auch immer noch will, geschieht. Jesus lässt sich opfern, dass wir frei werden und die Christen manövrieren sich mit falschem Verständnis dieser Dinge genau dort hinein, wo Jesus es heraushaben will. Aus der Sünde und aus dem Verdammnis und aus dem Gesetz natürlich. Das Gesetz bewirkt halt einfach Verdammnis. Also das Abendmahl, neutestamentlich gesehen, soll einfach in einer rechten Ordnung und im festen Glauben abgehalten werden. Ohne Durcheinander, ohne irgendwie Brotzeit machen. Ja, wir essen schon mal, bis die anderen kommen, so ungefähr. Das soll nicht sein und genau das wollte hier der Paulus mit diesen Versen vermitteln. Und er schreibt, daher, meine Brüder, also aus diesem Grund, wenn ich jetzt weitergehe im Vers 33, aus diesem Grund, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, ja, zum Abendmahl zusammenkommen, ist hier gemeint, so wartet aufeinander. Und wenn jemand hungert, dann soll er daheim essen. Ja, das hat er hier ganz klar geschrieben. Ja. Er soll daheim essen, also das gibt uns Rückschluss. Sie haben sich nicht jetzt hier zum Essen getroffen, weil dass jeder satt wird, sondern sie haben sich tatsächlich getroffen, um gemeinsam Abendmahl zu feiern. Und dann sollen sie das miteinander tun und nicht, jemand kommt ein bisschen später, der hat dann Pech gehabt oder so. Genau das wollte der Paulus hier den Christen in Korinth mitteilen und so soll man es auch heute verstehen, ohne Verdammnis. Es wird Abendmahl genannt, ja, damals im Judentum oder beim Auszug aus Ägypten, was halt am Abend. Am Abend wurde dieses Mahl gehalten und gefeiert und deshalb nennt sich das Abendmahl. Das Neutestamentliche kannst du natürlich auch am Vormittag halten oder am Mittag oder am Nachmittag, ist egal wann. Es hat mit der Zeit nichts zu tun. Dann ist zwar eigentlich kein Abendmahl, wenn man jetzt wortwörtlich das überträgt, dann ist halt ein Mittagsmahl. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Und ich weiß auch, dass es in manchen christlichen Kreisen Herrenmahl genannt wird. Ja, also Mahl ist mit dem Herrn Jesus zusammen. Aber wie du es nennst und wann du es hältst, ist eigentlich völlig zweitrangig. Wichtig ist, dass du weißt, um was es geht. Auf was schauen wir da? An was erinnern wir uns da? Was ist unser Glaube? Und das ist das, was am Kreuz geschah. Dort wurde das wahre Paschalam gekreuzigt und ist gestorben. Ich weiß, es gibt auch christliche Kreise oder Hauskreise, die halten manchmal so ein Paschamahl in der Form dieses jüdischen, gesetzlichen, vorgeschriebenen mit ungesäuertem Brot und mit bitteren Kräutern. Ich weiß, am Anfang des Glaubenslebens haben wir das auch einmal in einem Hauskreis, also nicht bei mir, sondern woanders gemacht, als eine ziemliche Zeremonie. Aber es ist doch auch wieder bloß halb gemacht worden, weil ja, es wurde ja nicht da irgendwo ein Lamm geschlachtet, dann hat man halt so irgendein Lammfleisch gehabt vom Metzger oder so. Und das Blut wurde auch nicht an die Türen gestrichen, ja, weil die will man ja dann auch nicht schmutzig machen, oder? Also ist das wieder schon so eine halbe Sache des Ganzen. Also da kennt man eigentlich die Unwissenheit der Christenheit über dieses Abendmahl des Neuen Bundes und wie Jesus das eingesetzt hat. Da wird dann immer noch meint, ja, vielleicht ist das auch noch alles so zu machen oder besser zu machen oder keine Ahnung. Aber es geht nur um die zentrale Botschaft, was am Kreuz geschah, was Jesus dort für uns getan hat. Das zu sehen, im Glauben anzunehmen, das ist ausschlaggebend. Wir schauen im Neuen Testament nicht auf den Auszug aus Ägypten wie die Israeliten. Wir schauen nicht auf eine Gesetzesvorschrift, sondern wir schauen auf einzig und allein auf das Erlösungswerk, das Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Das ist für uns Christen ausschlaggebend. Wenn das nicht die zentrale Sache ist, dann kannst du Bibel auswendig können, alles Mögliche wissen und jede Bibelschule besucht haben oder zu allen Themen gelehrt sein. Das muss passen. Und wenn dieser Blick auf das Kreuz passt, dann lösen sich so viele andere Probleme von selber auf, dass du nicht für alles gleich ein Seminar brauchst oder ein spezielles Buch oder keine Ahnung, was es noch alles gibt. Und da gibt es auch jede Menge Schrott inzwischen am christlichen Büchermarkt, dass man auch schon ein bisschen aufpassen muss, was man liest und was man sich kauft und um was es geht. Wir schauen auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Es bewahrt uns vor der Sünde und es verleiht uns auch Ausdauer im Glaubensleben, weil es auch unseren Glauben immer wieder stärkt, weil es unserem Geist Kraft gibt, im Glauben stark zu sein. Unser Christenleben wird im Hebräerbrief auch mit einem vor uns liegenden Wettlauf beschrieben. Wenn ich immer lese, Hebräer 12, Vers 1 und 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ja, wir legen ab Bürden, Bürde, Last, die leicht umstrickende Sünde. Wir legen die Sünde ab, weil wir auf das Kreuz schauen und mit Ausdauer laufen wir diesen Wettlauf, schreibt er hier, unter Lebensbahn im Glauben durch. Und er sagt hier, wie? Indem wir immer wieder hinschauen auf Jesus. Immer diesen Blick auf Jesus halten. Und er ist der Anfänger und auch der Vollender des Glaubens, schreibt hier Hebräerbrief. Ja, er hat ein Werk mit uns angefangen und er wird es auch vollenden, wenn wir unseren Blick immer auf ihn richten. Also mach dir ein Bild in deinem Herzen vom Kreuz, eine Vorstellung, wie Jesus für dich deine Leiden, deine Strafe, deine Sünde, Adams Sünde und so weiter wegen dir und für dich ertrug. Ja, wegen dir. Nicht nur wegen dem und wegen dem anderen tut man sich leichter, aber er hat es wegen dir getan. Und das ist das, was Auswirkungen hat für dich, wenn du das sehen kannst, wenn du das glauben kannst. Ja, dass er an deiner Stelle am Kreuz hing. Das ist genauso viel wert, als wärest du selbst gekreuzigt, gestorben und begraben worden. Das muss man erst einmal sehen können. Weil die meisten denken, naja, so schlimm war ja dann auch nicht, dass ich gleich so schlimm gestraft werden hätte müssen, so ungefähr. Aber doch, hättest du müssen. Keine Chance. Ich glaube, die Hölle ist noch schlimmer als das Kreuz. Oder mindestens gleichwertig. Und das hört nämlich nicht mehr auf da unten in dieser Hölle, dieses Leiden. Also das wäre unsere Strafe. Und im Schauen auf Jesus, der an unserer Stelle gekreuzigt wurde, sind wir frei und brauchen nicht in die Sklaverei, brauchen nicht in die Hölle gehen, in die ewige Verdammnis, sondern wir dürfen in die Herrlichkeit, in den Himmel gehen und in Ewigkeit mit Jesus und mit all unseren gerechten Brüdern zusammenleben in Frieden. Das müssen wir sehen. Vielleicht kannst du sehen, wie du am Kreuz gelitten und gestorben bist, wie du beerdigt wurdest. Ja, die Beerdigung von Jesus war auch die deine und meine. Wir sind praktisch mit ihm, nachdem wir mit ihm gestorben sind, auch mit ihm beerdigt worden. Und auferstanden sind wir auch wieder mit ihm, sagt uns die Bibel. Vielleicht schaust du das einmal in deiner Vorstellung von innen an, wie du im Grab bist und wie der Stein jetzt weggetan wird und jetzt kannst du wieder raus. Genau das war das nämlich, als wir wiedergeboren wurden, als wir getauft wurden, als wir aus dem Wasser herausgegangen sind, das war unsere bildlich gesprochene Mitauferstehung. Ja, der Paulus schreibt es ganz klar. Oder wisst ihr nicht, sagt er hier im Römer 6,3, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Das sind Aussagen, die muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind der Sünde abgetan, weil wir mitgekreuzigt wurden und mit auferstanden sind. Verwachsen, sagt er hier, mit der Gleichheit seines Todes. So wie er starb, ist es auch für uns gültig, sodass wir auch wie am Kreuz gestorben sind. Oder vielleicht hilfst du was, wenn du die beiden Schächer neben Jesus, die auch gekreuzigt wurden, dir vorstellst. Sie wurden gekreuzigt. Der eine hat noch schnell Jesus bekannt, wurde gerettet. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, sagt Jesus. Er hat es geschafft, er hat Jesus angenommen. Der andere, der hat es nicht getan, der ist noch heute in die Hölle gegangen. Die ewige Verdammnis. Welch große Gnade hat dieser eine bekommen. Ja, weil er, nur weil er gesagt hat, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Weil er hat an Jesus geglaubt. Er kennt, das ist der Sohn Gottes. Ja, der kann mir helfen. Der geht jetzt zum Vater. Der ist der Richtige. Und das hat ihn, das hat ihm das ewige Leben eingebracht. Kurz vor Schluss, der letzten Sekunde noch. Also wir sind der Sünde abgestorben, abgetrennt von ihr, frei von der sündigen Erblinie Adams durch das Opfer von Jesus. Wir sind praktisch gesagt entwurzelt aus dem sündigen, verfluchten Erdboden. Ja, der Erdboden wurde verflucht nach dem Sündenfall. Da sind wir herausgenommen. Wir sind nicht mehr gezwungen, der Sünde zu dienen, sagte Paulus. Wir könnten zwar, aber wir müssen nicht mehr. Ja, und darum werden wir auch nicht mehr wegen der Sünde gerichtet, weil das alles schon erledigt ist durch das Opfer von Jesus. Wir sind gerecht und deshalb dienen wir jetzt der Gerechtigkeit. Das heißt, wir tun Gerechtes, wir tun Gutes, wir betrügen nicht die Leute, sondern wir segnen die Leute und so weiter. Je nachdem, was gerade ansteht. Paulus schreibt weiter, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung. Ja, wir sollen nicht mit unserem Körper sündigen, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also unsere Leiber, unsere Hände, unsere Füße, unsere Münder, unsere Augen und so weiter, wir sollen es der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen, dass wir damit Gutes tun. Nicht um Gerechtigkeit zu erlangen, sondern weil wir gerecht sind, sollen wir auch gerechte Werke tun. So rum ist richtig gestellt. Im Vers 14 schreibt der Paulus, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also die Sünde herrscht nicht mehr über uns, wenn wir auf Jesus schauen. Die Sünde kann uns nicht mehr zwingen, Böses zu tun. Und auch das Gesetz ist weggetan. Das Gesetz hat der Sünde Kraft gegeben, uns zu überwältigen, Böses zu tun. Das ist weg durch Jesus. Jesus ist das Gesetzes Ende, den Glaubenden zur Gerechtigkeit. Er hat uns seine Gerechtigkeit übertragen. Wir haben sie geschenkt bekommen aus Gnade. Und die Folge davon ist, dass wir auch in Gerechtigkeit leben und gerechte Werke tun. Wir als Christen, die wir auf Jesus schauen, auf sein Werk am Kreuz vertrauen, auf das Paschalam des neuen Bundes. Wir gehören zum Reich Gottes. Ja, und Jesu Blut, kann man so sagen, ist unser Ausweis. Ja, in jedem Reich, Staatsgebilde hat man einen Ausweis. Personalausweis heißt es bei uns in Deutschland. Wir sagen das Personal. Aber im Himmel sind wir nicht Personal, sondern wir sind Bürger. Bürger, Kinder Gottes, wir gehören zum Reich Gottes. Ja? Und mit dem Blut Jesu können wir uns ausweisen, dass wir da dazugehören. Und wir können natürlich auch dadurch die Kräfte des Himmelreiches anzapfen und freisetzen. Weil das Reich Gottes besteht nämlich in Kraft, sagt Paulus in 1. Korinther 4,20. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, das heißt hier im Gesetz, sondern in Kraft. Das Reich Gottes ist in Kraft. Und da gibt es immer die Leute, die sagen, wir müssen Reich Gottes bauen. Ich weiß, was sie meinen, aber wenn man es genau nimmt, ist es so, dass man das Reich Gottes nicht bauen muss, weil es hat Bestand. Und es besteht in Kraft. Das Reich Gottes muss gepredigt, es muss verkündigt, es muss gelehrt werden und es muss demonstriert werden in Kraft, damit die Leute in das Reich Gottes hineingeboren werden können durch die Wiedergeburt. Aber bauen brauchen wir es in dem Sinn nicht mehr. Okay, Gemeinde muss gebaut werden, aber da heißt es auch, Jesus wird seine Gemeinde bauen. Und wenn es Jesus baut durch eben den fünffältigen Dienst, ist es völlig okay, wenn Menschen Gemeinde bauen, weil sie meinen, sie müssten das jetzt tun, aber nicht von Gott bestätigt und berufen sind, dann wird es nicht viel bringen. Und wenn wir diesen Ausweis vorzeigen, das Blut Jesu, dann ist es ungefähr so, als wie das Blut des Paschalammes, das die Israeliten an die Türen gestrichen haben, da musste der Verderber vorübergehen, sagt uns die Schrift. Und wenn wir das Blut Jesu an unsere geistlichen Türen streichen oder eben uns ausweisen damit, da muss der Tod und der Fluch und die Krankheit und was immer auch Schlechtes gibt und was von Satan kommt, an uns vorübergehen, wenn wir es im Glauben auch anwenden und proklamieren und nicht das bloß so tun, weil es, ja, weil mache ich es halt einfach einmal so, unwürdig praktisch gesagt, aber wenn wir es wirklich bewusst tun, in einer Würdigkeit, so wie es Gott gefällt, eine Würdigkeit, die aus Glauben kommt, im Blick auf das, was am Kreuz geschah, dann wirkt das Blut Jesu mindestens genauso, ich denke noch mehr, als das Blut der Tiere, das an die Türpfosten gestrichen wurde. Und das ist jetzt der Grund, warum wir heute auch gemeinsam dieses neutestamentliche Abendmahl nehmen wollen, feiern wollen, wie es auch immer gesagt wird. Wir wollen Brot und Wein, Fleisch und Blut von Herrn Jesus Christus essen und trinken. Und für uns ist es im Glauben nicht ein Brot und auch nicht ein Wein, sondern für uns ist es im Glauben das Fleisch und das Blut des wahren Paschalams von Jesus Christus. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Da brauchen wir jetzt Brot und da brauchen wir Wein. Und dann wollen wir im Glauben hinschauen auf das Kreuz und wollen sehen, da steckt Kraft drin, da ist die Kraft des Reiches Gottes drin. Wir wollen dieses Fleisch und dieses Blut von Jesus essen und trinken im Glauben und erwarten auch, dass es sich in unserem Leben zu unseren Gunsten, zu unserem Segen einfach auch auswirkt. So, ich habe hier ein Stück Brot und ein Wein oder ein Saft. Und ich hoffe, ihr habt auch was parat gelegt. Und so wollen wir das jetzt tun. Und ich will jetzt erst einmal auch beten und das segnen. Und ich sage dir, Jesus, danke, Herr, was du für uns getan hast, Jesus. Wir schauen hin auf dich, Herr. Auf den, der es mit dem Glauben angefangen hat und es auch vollenden wird. Wir schauen auf dich, Jesus. Wir schauen auf das Kreuz. Du hast für uns gelitten, du hast für uns bezahlt, Lösegeld bezahlt. Und wir wollen auch sehen, Jesus, dass wir mit dir gekreuzigt sind. Dass das genauso ist, als wären wir selber für unsere Sünden gestorben und begraben worden. Und ja, wir sind aber auch wieder auferstanden, weil du unsere Rechtfertigung bist. Zu unserer Rechtfertigung bist du auferstanden und wir sind mit dir auferstanden, Jesus. Ja, wir sind in der Taufe, in den Tod hineingegangen, aber auch wieder heraus zu einem neuen Leben, zu einem ewigen Leben. Und das sehen wir, Jesus. Wir sehen, was du getan hast. Wir sehen dich als unser wahres Paschalam, als Gotteslamm, als den, der für uns eingetreten ist. Du hast es getan, Jesus, völlig freiwillig. Aus lauter Liebe. Herr, und so wollen wir es auch sehen, dass dieses Brot dein Fleisch repräsentiert. Herr, und so wie wir jetzt das Brot brechen, so ist dein Leib gebrochen worden, zerschlagen worden am Kreuz. Um unsretwillen, so preise ich dich, Jesus. So breche ich das Brot in Jesu Namen. Danke, Jesus. Ehre sei dir, Herr. Herr, du hast auch gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ja, wir sind in Verbindung mit dir, Jesus. Du in uns und wir in dir. Herr, und wir preisen dich jetzt für dein Blutopfer. Für das Blutopfer des wahren Paschalams. Das Blut ist geopfert worden und wir sind besprengt mit deinem Blut. Die ganze Erde ist getränkt mit deinem Blut, Jesus. Das Blut des neuen Bundes, hast du gesagt. Ja, du hast damit einen neuen Bund gestiftet. Einen neuen Bund eingesetzt. Einen besseren Bund als den alten. Da war der Alte schon nicht schlecht, Herr. Aber jetzt hast du einen vollkommenen Bund gestiftet. Mit deinem eigenen Blut. Weil dein Blut hat unsere Sünden nicht nur bedeckt, sondern weggenommen. Und es steht geschrieben, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt. Herr, und so erinnern wir uns und schauen auf das Blutvergießen am Kreuz, deinem Leiden von Gethsemane an, wo du Blut geschwitzt hast, wo man dich dann geschlagen, ausgepeitscht hat und die Dornenkrone aufgesetzt hat, wo du das Kreuz am Berg raufgetragen hast und wo man dich dann ans Kreuz geheftet und aufgerichtet hat. Wir schauen das an, Jesus. Und wir wollen sehen, Herr, dass es für uns geschah, dass wir mit dir gekreuzigt sind, dass dein Blut für uns spricht, alle Zeit. Wir wollen sehen, Herr, immer mehr die Wahrheit erkennen. Danke, Herr, und so trinken wir von deinem Blut, vom Blut des neuen Bundes. Und somit gehören wir zum Reich Gottes. Damit sind wir eingepfropft in den edlen Ölbaum, ausgepfropft vom Baum der Sünde, eingepfropft in den edlen, wahrhaftigen Stammbaum von Abraham an, mit dir, Jesus, denn du bist der Nachkomme und wir sind deine Miterben geworden, Miterben des Segens von Abraham. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, wir sind dem Fleisch und dem Blut teilhaftig geworden. Es ist wirksam für uns. Du setztest die Kräfte des Himmelreiches frei, die Kraft des Reiches Gottes, in der es besteht, freigesetzt. Es geschehen Heilungen, Zeichen und Wunder, Freisetzung, Segen in allen Dingen, Gelingen in allen Dingen, offene Türen, gebannte Wege, Freiheit. Denn zur Freiheit hat Jesus Christus uns freigekauft. Freigekauft zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Frei von Sünde, frei von Schuld, frei von Verdammnis, frei vom Gesetz, freigemacht. Freigemacht. Er hat uns das Licht des Lebens gegeben. Dass wir nicht mehr in der Dunkelheit, dass wir nicht mehr im Nebel rumstochern, dass wir das Licht des Lebens haben. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Das Licht des Lebens hast du uns gegeben. Danke, König Jesus. Danke, König Jesus. Du bist unser Paschalam. Du bist das wahre Paschalam. Ein vollkommenes Opfer. Ein vollkommenes Lamm. Ein sündloser Mensch. Ein sündloser Mensch hat sich geopfert. Für uns, die wir Sünder waren. Von Adam her. Danke, Jesus. Lob, Preis und Ehre dir, Herr. Lob, Preis und Ehre dir, Jesus, unserem König. Halleluja, danke, Herr. Danke, Jesus. Und aus dieser Perspektive, aus dieser Sichtweise wollen wir jetzt einfach auch in den Lobpreis und den Herrn preisen, mit Liedern ihn singen. Wir wollen in seine Gegenwart gehen, immer mehr in die Salbung hinein, in die Kraft des Reiches Gottes. Im Namen des Herrn Jesus.